Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Das erinnert mich an die alten Zeiten. Chaos Computer Club und so. Herrlich.
Yes! 1 Million Klicks.
Yes!
Ja!
Wir brauchen Namen.
Wir müssen Marke werden. Wir müssen groß werden.
Alles, was Aufmerksamkeit generiert, ist kontraproduktiv. Wir bleiben unterm Radar.
Scheiß auf Radar. Fette Marke ist geil, so wie Anonymous oder Lalzek.
Max hatte eine Idee. Und wenn Max eine Idee hatte, dann war er nicht mehr zu stoppen.
Who Am I? Ein deutsches Hacker-Drama, gerade bei uns im Kino angelaufen. Und da stellt sich sofort die Frage, wie kann man eine solche Internetgeschichte erzählen, ohne ständig picklige, blasse junge Männer zu zeigen, die fasziniert auf Monitore starren. Wie das gelöst wurde, werden wir hier gleich bereden. In der zweiten Stunde dann bei uns zu Gast einer der wichtigsten deutschen Regisseure, Christian Petzold. Sein neuer Film Phoenix, die 6. Zusammenarbeit mit der großartigen Nina Hoss, ist jetzt auch bei uns im Kino zu sehen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Und die beginnen mit Snowden, die NSA-Affäre. Kein Tag vergeht zurzeit ohne Schlagzeilen über die Macht des Internets. Jetzt gibt es einen Film, und zwar einen deutschen Film, wohlgemerkt, der sich mit der Hackerszene beschäftigt. Who Am I? Kein System ist sicher. Ein spannender Cast, wirklich tolle Schauspieler. Zum Beispiel die dänische Darstellerin Trine Dürholm, sehr bekannt aus Das Fest natürlich. Und Hanne Hartsprung aus Deutschland ist dabei. Dann haben wir die 4 Jungs, also die Hackergruppe. Und damit erstmal lohnt. Herzlich willkommen, Julia Fissmann ist da.
Hallo.
Hat sich den Film auch angesehen. Also das sind schon tolle Schauspieler. Haben wir Elias Mbarek, Wotan Wilke-Möhring, Antoine Monod und Tom Schilling spielt die Hauptrolle in diesem Film. Du hast die ja alle getroffen, also
genau.
Zum Interview. Und interessant fand ich schon, dass Tom Schilling eben den Hacker spielt. Das ist ja doch ein ziemlich unscheinbarer Typ im Film, lebt zurückgezogen, ist sehr unsicher, hat aber eben diese Fähigkeit, Computer zu manipulieren. Was war denn für ihn da spannend daran, so eine Figur mal zu spielen? Denn selber ist er, glaube ich, überhaupt kein Computerfreak.
Nee, also er hat zwar irgendwie eine Fanseite in Facebook oder auf Facebook, aber mehr auch nicht. Tom Schilling, der Star aus Oh Boy, der ist ja irgendwie so ein Mann, der erst auf den zweiten Blick interessant ist. Ein sehr kleiner Mann mit einer sehr jungen Stimme. Also er fällt auch sozusagen, er sieht auch sehr, sehr jung aus für sein Alter. Und vielleicht wird er deswegen auch eher unterschätzt, also was natürlich zu einem großen Überraschungseffekt beiträgt. Beim Interview kam er so ganz lässig rein mit einem 3- oder vielleicht sogar auch 5-Tage-Bart, weißes Hemd, so ein 20er Jahre, Nadelstreifen Anzug, nicht Tipp, sondern so einen ganz eigenen Stil hat er eben einfach. Und er hat Benjamin, den Hacker, verstanden, der sich dem Druck entziehen will, etwas darstellen zu müssen.
Es fiel mir leicht, ihm ein Gesicht zu geben, also weil ich das natürlich verstehe. Und ich finde das auch irgendwie so ein sehr privates, aber auch universelles Problem. Wenn man sich das Internet anguckt, die wollen ja alle was sein und darstellen. Deswegen kommst du sofort in so einen Zugzwang. Und dann gibt es halt auch Leute, die sich total verschließen und die das total erdrückt und die das als riesengroßen Druck empfinden. Das fand ich vielleicht an der Rolle interessant.
Und mithilfe des Internets schafft Benjamin sich dann so ein eigenes Ich an. Und deshalb eben auch der Titel Who Am I?
Er musste sich ja ganz offensichtlich ihm hineinarbeiten. Diese Szene wirkt auch sehr überzeugend. Also man hat den Eindruck, er macht nichts anderes auch im wirklichen Leben, als ihn zu hacken. Da musste er offenbar doch sich ziemlich vorbereiten.
Er hat Hacker getroffen und sich genau erklären lassen, wie sie programmieren und wie sie auch Computersysteme hacken können.
Das ist tatsächlich wie Raketenphysik. Ich habe nichts von dem verstanden, habe dennoch gestaunt, was möglich ist. Aber ich habe diese Treffen mit den Hackern eher dafür genutzt, um sie als Menschen zu beobachten.
Und die er kennengelernt hat, die fand er eher so unsichtbar, eben unscheinbar, genau wie seine Rolle, wie Benjamin. Und das Spannende fand er, dass die eben Fähigkeiten haben, die man ihnen nicht ansieht. Also er würde jetzt auch nicht pauschal über Hacker urteilen und sagen, die sind gut oder böse. Aber Edward Snowden, der ja mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet werden soll, der ist auf jeden Fall ein Held für Tom Schilling.
Im Film trifft er dann eben seine Figur auf Max. Das ist nun genau das Gegenteil. Also charismatisch, extrem gut aussehend. Ein Blender auch, jemand, der vor gibt mehr zu sein, als er wirklich ist. Insofern könnte man sagen, ist Elias Mbarek die Idealbesetzung für diese Figur?
Total ideal. Also der passt wirklich richtig gut. Elias lässt den coolen Typen raushängen, wirkt aber insgesamt doch relativ vorsichtig und fast unsicher im Interview. Also zum Beispiel hat er bei vielen Fragen gemauert. Im Film spielt er eben den Menschen, der mit dem Internet Leuten etwas beweisen will. Und sie manipulieren zum Beispiel ein Gewinnspiel im Radio. Daraufhin darf er dann mit einem roten Porsche durch Berlin heizen. Also für ihn war dieser Film einfach ein großer, großer Spaß.
Der Film ist wirklich wie man so schön sagt, total auf die Fresse. Ist sehr schnell, sieht ganz anders aus, glaube ich, als das, was man sonst so aus Deutschland kennt. Und hat so eine ganz eigene Dynamik, die glaube ich, für viele überraschend sein wird.
Also orientiert haben Sie sich so ein bisschen an dem Film Fight Club. Mhm. Da gibt es auch ein Filmplakat im Film. Also das ist so ein bisschen die Reminiszenz an diesen Film. Visuell fand ich den wirklich ganz interessant, den Film. Ja. Also diese Chats zwischen den Hackern, die spielen in einer alten U-Bahn. So die Autodatenbahn ist da dargestellt. Und die Hacker verstecken sich hinter Masken. Ihre Blog-Einträge tauchen wie so digitale Sprechblasen auf. Und man hat wirklich so das Gefühl, alles überlagert sich so ein bisschen. Was anstrengend war bei dem Film, waren die hölzernen Dialoge. Also das war wirklich so ein bisschen nervig. Mhm,
aber ich gebe dir absolut recht, visuell war es schon toll gemacht. Man muss ja auch eine Variante finden, um das irgendwie zu erzählen. Das digitale Geschehen ist total abstrakt. Und mit dieser U-Bahn und diesem merkwürdigen Typ mit den Masken, dieser Austausch, der dann erfolgt, also das fand ich schon überzeugend. Da
und
blieb man dran.
Und es war gruselig so ein bisschen. Ne? Also es war wirklich, hatte Thriller-Elemente.
Mhm. Dann haben wir eben noch in dieser Gruppe dabei Wotan Wilke Möhring, der ist ja NDR-Tatortkommissar. Und außerdem hat er schon den zweiten Film jetzt gemacht, mit dem Regisseur Baran Booda. Der erste war Das letzte Schweigen, also auch ein sehr visuell, sehr ambitionierter Thriller. Was hat ihn jetzt gereizt, bei so einem Internetfilm mitzumachen?
Also er spielt den Pionier, der schon mit dem Commodore 64 programmiert hat, der Punk, dessen Körper übersät ist mit Tattoos, die alle eine Botschaft haben sollen. Er kennt die Anfänge des Internets, den Chaos Computer Club, und er ist politisch motiviert, also er ist der wütende Veteran, und das entspricht ihm wohl auch.
Wir reden immer nur über Internet und virtuelle Realität. Das ist ja nicht trennbar vom echten Leben. Das heißt, selbst wenn ich mit Aktien jongliere, verliert irgendwo ein Bauer sein Reisfeld. Diese Untrennbarkeit zeigt sie halt auch in dem Film. Die Rechnung wird dir präsentiert. Der Preis der Bequemlichkeit, den wir zahlen, dass wir nicht mehr in ein Reisebüro gehen müssen, ist halt, dass wenn wir schlecht unser Haus abschließen, sprich Passwort, jeder natürlich da rein kann.
Also das ist natürlich auch die Message. Ich weiß nicht, wie viele Passwörter du hast und wie sicher die sind, aber dass man sich sichere Passwörter anschaffen soll. Antoine Monot, der ja bekannt ist als Technik, sozusagen diese Werbe-Kultfigur mittlerweile, der ist in der Tat so ein Technik-Freak, den er da auch im Film spielt. Und der hat im Interview nochmal erklärt, worauf man achten soll, wenn man sich Passwörter anschafft. Er hat einen ganz guten Tipp, und zwar am besten nimmt man sich zwei Zeilen aus seinem Lieblingslied und daraus dann die Anfangsbuchstaben. Mal groß, mal klein, und dann kann man sich eben ganz komplexe Wörter, Passwörter sozusagen zusammenmixen und auch merken. Denn kein System ist sicher. Also ich habe so ein bisschen Angst gehabt nach dem Film und mein Passwort geändert.
Auf jeden Fall hast du sehr praktische Dinge mitgenommen, auch aus dieser Interviewrunde. Bedanke mich sehr herzlich bei Julia Fissmann. Wir sprachen über Who Am I? Kein System ist sicher. Ein, wie ich finde, schon gelungener, sehr interessanter deutscher Genrefilm. Passiert ja auch nicht alle Tage, dass man Genre macht. Und das ist schon gut gemacht. Und der Schluss, muss man auch sagen, also der Twist, der ist schon sehr überraschend.
Verrat bisschen mal. Zu viel erklärt am Ende. Verrat aber mal, wir verraten es nicht, weil das ist die schöne Überraschung im Film.
Vielen Dank dir. Sie hören Radio 1, Server mittags, unser Filmmagazin hier. Gerade waren wir im Internet unterwegs, durchaus mit Fantasy-Elementen, dieser deutsche Film. Wir kommen jetzt zu einem Science-Fiction-Film, bleiben also im Fantasy-Bereich. Vielleicht erinnern Sie sich, vor 3 Jahren kam Another Earth ins Kino. Das war ein ganz ungewöhnlicher Low-Budget-Science-Fiction-Film. Da ging es eben um eine zweite Erde, geschrieben vom Regisseur Mike Cahill, und seine Hauptdarstellerin Britt Marling hat mitgeschrieben, die wir seither ja öfter schon im Kino gesehen haben. Eine ganz wunderbare Darstellerin, finde ich übrigens. Zuletzt übrigens in The East, da hat sie mich auch sehr überzeugt. Nun also ein neuer Film der beiden, bei uns im Kino mit einem sehr vieldeutigen Titel. I Origins ist ein Wortspiel mit dem englischen Wort I für das Ich, das aber eben auch Auge bedeuten könnte, I. Der Film war der Abschlussfilm beim Festival in München, und genau einen Tag vorher, da war es der Eröffnungsfilm beim Internationalen Festival in Karlsbad. Da hat Jörg Taschmann, ich herzlich grüße,
hallo,
den Regisseur auch getroffen und seinen sehr bekannten Hauptdarsteller, ne?
Ja, nämlich er war dort gemeinsam mit Michael Pitt. Der ist in letzter Zeit sehr populär geworden durch diese TV-Serie Boardwalk Empire, die Martin Scorsese produziert hat. Begonnen hatte er seine Karriere bei Bernardo Bertolucci in The Dreamers, und dann hat man ihn natürlich bei Michael Haneke gesehen, bei Funny Games US, diesem Remake, wo er einen dieser beiden kaltblütigen Mörder gespielt hat. Und Michael Pitt und auch Mike Cahill waren super entspannt und haben dann auch erzählt, wie sie zu dieser originellen Filmidee kamen. Denn Pitt spielt hier einen Dr. Ian Gray, ein junger Neurologen, Molekularbiologen, der sich auf das menschliche Auge spezialisiert hat. Und er nimmt hunderte von Fotos nur von Augenpaaren und untersucht zusammen mit seiner Kollegin Karen die Iris und das Muster, was da in der Iris verborgen ist. Und dabei entdecken sie, dass in der Iris sich erstaunliche Parallelen zu bereits Verstorbenen finden lassen. Und als Mike Carroll diese Geschichte seinem Hauptdarsteller erzählte, war der schwer beeindruckt, wie er mir erzählte. Wir waren in Brooklyn und er erzählte mir diese Geschichte so, als sei sie wirklich passiert. Und interessanterweise war ich nicht einmal überrascht. Und er meinte, das geschieht wirklich, es ist bewiesen. Man hat in der Iris Muster gefunden, die mit dem Muster von Menschen übereinstimmen, die gestorben sind. Und ich fragte nur, also stimmt das? Und er sagte, nein.
I said, well, is it, so this is true? And he was like, no.
Ja, und genau dieses fette Lachen stammt dann von dem Regisseur Mike Carroll, der sich nochmal darüber freut, wie er den Michael Pitt reingelegt hat mit dieser Geschichte. Aber bei Michael Pitt ist dann Folgendes passiert. Er hat sich gesagt, okay, wenn du mich überzeugt hast und du schaffst es auch, den Zuschauer so reinzulegen, wie du mich hier gerade mit deiner Geschichte reingelegt hast, dann bin ich eben bereit, diesen Film zu machen. Aber ich weiß nicht, ob du davon zum Beispiel auch so überzeugt warst.
Ich fand ihn unheimlich schön gemacht, wunderbar gespielt, auch visuell war er wirklich extrem anspruchsvoll. Aber ich konnte mit dieser esoterischen Seite nichts anfangen. Das ist mir überhaupt auch im normalen Leben sehr fremd und das war mir dann zu verrätselt und zu versponnen. Also ich konnte dem nicht so ganz folgen.
Nun ist ja, was mir so gefallen hat, ist auf der einen Seite hat er ja diese Science-Fiction oder hyperreale Ebene fast, weil es erscheint ja unglaublich real, was da erzählt wird. Aber dann erzählt der Film, wie ich finde, und deswegen hat er mir so gefallen, eben auch noch so eine wunderschöne Liebesgeschichte, eigentlich sogar so eine doppelte Liebesgeschichte, weil dieser Biologe ja so zwischen zwei Frauen steht und er hat eben diese geheimnisvolle Sophie kennengelernt auf einer Party mit einer Maske. Die haben dann ganz schnell mal Sex und haben aber eigentlich kein Wort miteinander gewechselt. Und er weiß einfach nur noch, wie ihre Augen aussehen und versucht, sie irgendwie wiederzufinden. Und Jahre später macht er dann eine bahnbrechende Erfindung. Und Mike Carroll hat sich aber auch nicht alles ausgedacht in diesem Film, weil im zweiten Teil spielt der Film in Indien und da basiert er dann auch auf Tatsachen.
Everyone's eyes are unique, like a fingerprint. They've been cataloging them since 1987.
Die Augen jedes Einzelnen sind einmalig, so wie bei einem Fingerabdruck. Seit 1987 werden Augen in Indien eingescannt und katalogisiert. Indien ist das einzige Land in der Welt, das von seiner Bevölkerung eine riesige Datenbank über ihre Augen angelegt hat. Jeden Tag werden dort Millionen von Augenpaaren eingescannt. Nun, bei einer Bevölkerung von 1,2 Milliarden dauert das natürlich etwas. Aber die Figur, die Michael Pitt spielt, dieser Ian Gray, ist ja Molekularbiologe. Und zwei meiner Brüder sind eben auch Molekularbiologen. Und das half sehr bei diesem Film.
Nun werden in diesem Film ja durchaus fragwürdige Experimente gezeigt mit blinden Mäusen oder auch mit Würmern. Das wird übrigens etwas unkritisch dargestellt. Aber was schon interessant ist, und das muss man fairerweise auch sagen, es ist schon eine große Auseinandersetzung in diesem Film über die Frage, über den Gegensatz von Atheismus und Glaube. Das steckt da schon drin.
Ja, und das hat er mehr in dieser Liebesbeziehung angelegt, diesen Konflikt, weil die Sophie ist eben doch eine sehr emotionale Frau, die glaubt an irgendwelche Dinge, die wir nicht rational erklären können. Und er ist der knallharte Biologe, der das einfach nicht glaubt, der die Iris eigentlich nur aus wissenschaftlichen Aspekten untersucht. Aber eben Jahre später, nachdem es zu einem tragischen Ereignis gekommen ist, hinterfragt er das und versucht, die Dinge dann vielleicht auch ein bisschen anders zu sehen. Und jetzt muss man unbedingt auch mal die Darstellerinnen erwähnen. Da ist einmal Astrid Bergès-Frisbee, eine Französin, die die Sophie spielt und eben die von dir auch schon sehr gelobte, kühler spielende Britt Marling, die eben so die rationellere Frau spielt. Und die beiden sind wirklich das totale Gegenstück zueinander, aber daraus bezieht der Film dann auch eine unglaubliche Spannung und auch eine wirkliche Emotionalität. Und deswegen hat mir diese Mischung aus Fantasy-Realität und romantisch mit metaphysischem Aspekt eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand es einfach mal einen komplexen und intelligenten Film.
Auf jeden Fall eine ganz ungewöhnliche und sehr anspruchsvolle Science-Fiction-Kost. Darauf können wir uns hier einigen. Der Film I, Origins, jetzt bei uns im Kino zu sehen. Herzlichen Dank, Jörg Taschmann war das. Im Krieg ist ein Dokumentarfilm von Nikolai Vjalkovic, der 3D-Material präsentiert, im Kino also ganz normal anzusehen mit der 3D-Brille. Ich habe mich mit dem Regisseur getroffen an einem historischen Ort im Deutschen Historischen Museum unter den Linden. Dort gibt es ja dieses Kaiserpanorama, das Sie sich anschauen können, wo man genau diesen Eindruck hat, den die Leute hatten zur Kaiserzeit. Also verschiedene Bilder, das sind Sehenswürdigkeiten, Stadtansichten in 3D, wechseln dann immer so im Kreis. Man sitzt genauso da, wie eben die Leute damals da gesessen haben, also ein ganz idealer Ort, um mich zu unterhalten mit dem Regisseur über einen Film, der genau solche Aufnahmen präsentiert, aber eben nicht von historischen Sehenswürdigkeiten, sondern vom schrecklichen Kriegsgeschehen. Im Krieg also ein Film über den Ersten Weltkrieg in 3D. Ich wollte zunächst erstmal von dem Regisseur wissen, wo er diese Aufnahmen überhaupt her hat.
Also ich bin 3D-Freak seit meinem 6. Lebensjahr. Von daher wusste ich schon ein bisschen, dass 3D nicht von James Cameron erfunden worden ist, sondern tief aus dem 19. Jahrhundert kommt und dass es von daher große Bestände gibt. Und ich wusste auch, dass es viele Bilder aus dem Ersten Weltkrieg gibt. Wie viele es dann hinterher tatsächlich gewesen sind, hat mich selber immer noch überrascht. Aber tatsächlich liegen zum Beispiel hier im Deutschen Historischen Museum, wo wir gerade sind, nicht weniger als 5000 Bilder aus dem Ersten Weltkrieg. Richtig überraschend war für mich ein Fund in der Zeit der Recherche in Fort d'Ivry bei Paris. Im Archiv der französischen Streitkräfte liegen 17.000 Bilder aus dem Ersten Weltkrieg. Da war ich selber auch noch überrascht davon.
Jetzt haben Sie ja diese Arbeiten sich hergenommen, haben aber daraus ja einen narrativen Film gemacht. Also Sie haben ja eine Filmerzählung im gewissen Sinne. Was ist Ihr roter Faden? Was ist der Weg, den wir gehen anhand dieser außergewöhnlichen Bilder für uns?
Ich versuche mit dem Film eine Art emotionale Linie zu entwickeln, die vielleicht so was wie eine allgemeine Linie durch das Erleben dieses Kriegs sein kann. Es beginnt, wie nicht anders zu erwarten, mit der Begeisterung für den Krieg, die ja fast allen Nationen gemeinsam gewesen ist im Jahr 1914 in der ein oder anderen Ausprägung, im ein oder anderen Grad. Wir gehen durch die Ernüchterung ins Entsetzen, in die Verzweiflung und kommen am Ende, und das ist tatsächlich der schwierigste Teil, da auch wieder raus und können uns am Ende freuen über den Frieden. Auch das darf natürlich nicht ganz ungetrübt bleiben, weil der Frieden, wie wir wissen, war 1918 und da hat das 20. Jahrhundert erst angefangen.
Sind das ja Bildproduktionen, wenn ich Sie richtig verstehe, von offizieller Seite? Also Sie haben es in den Militärarchiven gefunden. Das heißt also, es sind auch vielleicht propagandistisch eingefärbte Bilder. Was können die uns überhaupt an Realität vom Krieg vermitteln?
Das waren Bilder, die auf der einen Seite von Kriegsberichterstattern gekommen sind, die man heute embedded nennen würde. Ja, also das waren Offiziere der französischen Armee. Auf der anderen Seite zum Beispiel der Bestand hier aus dem Deutschen Historischen Museum. Das Kaiserpanorama war nicht wirklich Propaganda, aber es war für den Publikumsgeschmack gemacht. Deshalb ist es fast das Gleiche wie Propaganda, aber auf anderem Weg zustande gekommen. Ganz wichtig ist deshalb für unseren Film, dass wir diese extrem tendenziösen Quellen neu kombinieren, dass wir das Brechen mit sehr authentischen Texten, die vom echten Krieg sprechen, nicht von dem, wie er geschönt dargestellt wird. So ist das Ziel für den Film. Die Texte sollen das zeigen, was die Bilder nicht zeigen. Und die Bilder sollen vorführen, was in den Texten nicht mehr gesagt wird. Und das soll sich zu einem Ganzen verbinden.
Jetzt haben wir aber, Nikolai, ja doch ein ziemlich klares Bild vom Ersten Weltkrieg, gerade in diesem Jahr. Also wir sehen Filme, wir haben viele Fotos gesehen, wir haben eine Vorstellung davon, was da geschehen ist. Was meinen Sie, was für eine neue Perspektive eröffnet Ihr Film?
Ich hoffe, dass durch die schlichte Tatsache, dass wir es hier überraschenderweise mit einem dreidimensionalen Medium zu tun haben, wir einen anderen Blick auf diese Geschehnisse werfen. Wenn man dreidimensionale Fotos anguckt, merkt man plötzlich wieder was, was die Fotografie immer macht, was man normalerweise nicht merkt, nämlich die platte Tatsache, dass die Fotografie die Zeit anhält. Das merken wir nicht. Wir gucken, manchmal ärgern wir uns, wenn ein Bild verwackelt ist, dann pfuscht uns die Zeit irgendwie ins Handwerk, sonst merken wir es nicht. Wenn wir den gleichen Vorgang dreidimensional sehen, merken wir plötzlich, das wirkt alles wie eingefroren. Und wenn wir jetzt anfangen, in unserem Film uns durch diese eingefrorenen Szenarien durchzubewegen, weil wir die Blickwinkel ändern, weil wir vom Detail aufs Ganze, vom Ganzen aufs Detail kommen, dann können wir uns plötzlich durch diese eingefrorene Zeit bewegen. Und das macht hoffentlich einen Eindruck von Zeitreise. Ich glaube, dass das tatsächlich das Erleben dieser Bilder verändern kann. Das zumindest erhoffe ich mir davon, dass wir uns diese Angelegenheit mit offenem Verstand und mit offenem Herzen betrachten.
Eine doch sehr irritierende Seherfahrung, der Erste Weltkrieg in 3D im Film Im Krieg von Nikolai Vjalkovic. Zwei sehr unterschiedliche lateinamerikanische Filme aus Mexiko und aus Argentinien sind zurzeit bei uns im Kino zu sehen. Unser Mann für das Kino aus Spanien und Lateinamerika, hallo Wolfgang Hamdorf.
Ja, hallo Knut.
Ist zurzeit in San Sebastian auf dem Internationalen Filmfestival, ein ganz großes Bedeutungsfestival nach Cannes, Venedig und Berlin, das viertgrößte in Europa. Und bevor wir auf die beiden Filme kommen, die bei uns im Kino zu sehen sind, reden wir natürlich über das, was du bei dem Festival erlebt hast bisher.
Ja, es ist zunächst eine ganz, ist San Sebastian eine ganz wunderschöne Stadt, also ein Seebad direkt am Atlantik, und es ist eigentlich immer noch das wichtigste Festival des lateinamerikanischen Films, denn also neben den zwei, drei Filmen, die im Wettbewerb noch laufen, gibt es eben auch eine ganz eigene Reihe, die nur dem lateinamerikanischen Film gewidmet ist, und dann gibt es den Co-Produktionsmarkt und dann die Reihe in Konstruktion, also da werden so halbfertige Filme gezeigt, die noch den letzten Finanzierungsschub eigentlich suchen, und ist also sehr, sehr, sehr wichtig für den lateinamerikanischen Film, und im Wettbewerb sind eigentlich aber immer recht bekannte Namen aus aller Welt dann auch vertreten. Also dieses Jahr ist der Däne Bille August, der Franzose François Ozon und unter anderem daneben. Ne?
Und im Wettbewerb lief, und das interessiert uns natürlich ganz besonders, der neue Film von Christian Petzold, also Phoenix, der bei uns ja auch jetzt angelaufen ist, sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen hat. Wie kam er bei euch in San Sebastian an?
Also überwiegend positiv, also bei den Vorführungen sowohl bei Presse als auch beim Publikum danach gab es auch ziemlich lang anhaltenden Applaus, und in den beiden größten spanischen Tageszeitungen, also El País und El Mundo, kam der Film also sehr, sehr gut weg. Also für viele, die reden schon davon, also ein Favorit für einen dieser Preise, der vielen goldenen und silbernen Muscheln gibt, die hier halt vergeben werden.
Und zwar heute Abend ist bei euch die Preisverleihung.
Genau, heute Abend werden die Preise vergeben.
Christian Petzold, ihr müsst nachher bei uns auch zu Gast sein, wenn wir reden, er ist inzwischen wieder da, über seinen Film Phoenix, also bei uns zu sehen. Vom Nachkriegsdeutschland, darum geht es ja in Phoenix, bei Christian Petzold in San Sebastian, kommen wir jetzt zu krisengeschüttelten Ländern wie Mexiko und Argentinien. Immerhin sind das ja, Wolfgang, zwei der wichtigsten lateinamerikanischen Filmproduktionsländer.
Ja, ja, und es sind zwei, ist ganz interessant, es sind wirklich auch zwei ganz, ganz unterschiedliche Filme, die aber so eine ganz, ganz eigene Form, einen ganz eigenen Stil haben, und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie sie ihre Geschichte erzählen. Also Heli setzt sich mit dem mexikanischen Drogenkrieg auseinander zwischen diesen, also wie das eben auf die ganz, ganz einfachen Leute sich auch Auswirkungen hat. Und Abrir Puertas und Ventanas, das heißt so Türen und Fenster öffnen, erzählt eben von der Trauerarbeit in der Familie. Also Heli beginnt schon mit so ganz, 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 ganz extremen Bildern. Man sieht zwei junge Männer, die liegen gefesselt in so einem kleinen Lastwagen, also in einem kleinen Transportfahrzeug drin. Der eine hat den Mund mit Klebeband geschlossen, und es ist ganz, man sieht einen Stiefel auf ihrem Gesicht, also wirklich eine absolute Brutalität. Und der eine wird dann auch nachher aufgehängt, und der andere, das ist eben Heli, der Protagonist des Films, überlebt. Und dann erzählt der Film quasi die ganze Geschichte, wie es dazu gekommen ist, quasi von nochmal. Und an einigen Tagen zurück, als dieser 17-jährige Familienvater eben dann plötzlich in Konflikt mit diesem allmächtigen Drogenkartell gekommen ist. Der Vater kommt um, der Freund der Schwester wird umgebracht, und dann eben werden Heli und seine Schwester von den Drogenhändlern gefoltert. Und das klingt jetzt auch alles sehr, sehr, sehr schrecklich, und ich mag eigentlich diese Filme über diese Drogenkriege nicht besonders, aber der Regisseur Amat Escalante hat eben als Regieassistent bei Carlos Regadas angefangen. Also er macht jetzt keine blöden Actionfilme oder sowas, sondern es ist halt dieser eigentlich die Vertreter des mexikanischen Autorenfilms, und die Bilder sind eben auch bei aller Brutalität, die dahinter steckt, sehr ruhig. Gibt dem Film auch sowas, ja, kann man fast sagen, Zeitloses. Und andererseits ist Heli auch eine sehr kühle und messerscharfe Kritik an dieser mexikanischen Gesellschaft, sehr korrupt, bei der die Drogenkartelle und die Polizei Hand in Hand arbeiten, und also eine sehr korrupte, zynische Gesellschaft.
Also Heli, übrigens auch eine deutsche Koproduktion, lief im vergangenen Jahr ja in Cannes und hat uns alle wirklich schockiert, muss ich sagen. Also solche Bilder habe ich noch nie gesehen. Gerade weil sie so kühl sind, ist es noch erschreckender, was da gezeigt wird. Das ist also der Drogenkrieg in Mexiko. Jetzt gehen wir nach Argentinien, Wolfgang, und da haben wir immer wieder, wenn Filme und Schilders aus diesem Land, Filme eben, die sich beschäftigen mit der Vergangenheit, die Verbrechen der Militärdiktatur aufarbeiten, das bleibt nach wie vor ein ganz wichtiges Thema dort.
Ja, und das Interessante ist da eben auch, dass es sehr präsent ist, aber oft ist es auch nur so eine Grundstimmung, man muss es gar nicht groß aussprechen, es wird eigentlich sofort verstanden. Und Abrir Puertas und Ventanas, also Türen und Fenster öffnen, führt uns nach Buenos Aires und irgendwann in den 90er Jahren, und das sind drei Schwestern, Marina, Sofia und Violetta, die sind von ihrer Großmutter aufgezogen worden, denn da ist eben die Geschichte im Hintergrund, dass die Eltern in den 70er Jahren verschwunden sind, und verschwunden heißt in Argentinien eben auch von den Militärs umgebracht worden. Und aber jetzt der Film, da trauern die drei Schwestern um die Großmutter, die ganz überraschend am Herzinfarkt gestorben ist. Und es geht eben, ja, es geht um die Trauer der drei Schwestern und wie sie damit umgehen, wie unterschiedlich sie damit umgehen und eben auch mit dieser Erinnerung, die ja doch in dem Haus immer präsent ist. Und man sieht auch, wie sich die drei Schwestern dann voneinander entfremden. Und dieser ganze Film ist immer, er spielt immer in dem Haus, in dieser großen Villa am Stadtrand von Buenos Aires, und es ist wirklich sehr, sehr, sehr ganz leiser Film, sehr subtiler Film, gelassen und sensibel und also eigentlich ganz ein typischer Vertreter dieses De Nuevo Cine Argentino, der also seit 10 oder 15 Jahren auf Festivals ja schon von sich reden macht und sehr langsam und distanzierte Alltagsgeschichte eigentlich. Und das ist schon ganz faszinierend, den Film zu sehen.
Also zwei Filme aus Lateinamerika bei uns jetzt im Kino, und wie fast immer ist es eine Bereicherung für unser Kinoprogramm. Einmal Heli aus Mexiko und dann der deutsche Verleihtitel Offene Türen, offene Fenster aus Argentinien. Dir ganz herzlichen Dank. Wolfgang Hamloff war das aus San Sebastian, und natürlich heute noch einen schönen Festivaltag. Ich danke dir.
Ja, danke.
Eine Frau kehrt zurück aus einem Bereich, der unsagbar ist, der unbeschreiblich ist, der auch nicht darstellbar ist, nämlich aus dem KZ. Am Ende des Krieges, sie ist wieder da, sie taucht wieder auf, ihr Gesicht ist zerstört und sie hat ein neues Gesicht. Phönix, so ein sehr beziehungsreicher Titel, finde ich, nämlich diese Wiedergeburt, diese aus der Asche neu erstehen, neu suchen, auch wer bin ich selbst. All das erzählt dieser Film von Christian Petzold. Freue mich sehr, dass er heute bei uns ist, dass wir über diesen Film reden können, der schon international jetzt sehr viel gelaufen ist, viel diskutiert wurde. Endlich auch in Deutschland zu sehen ist der neue Film. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Ich habe jetzt versucht, gar nicht so wahnsinnig viel schon vorwegzunehmen, weil dieser Film, also der ein historischer Film ist, der in der Nachkriegszeit spielt in Berlin, im zerstörten Berlin, der hat durchaus Elemente so eines Genrefilms, eines Film Noir, da gibt es auch Thriller-Elemente, basiert wohl auch auf einem Thriller aus Frankreich, spielt ja im Original wohl auch in Paris, und deshalb erstmal die Frage an dich, du erzählst ihn tatsächlich hier so eine Art Genrefilm mit all dem, was dazugehört, und spielst mit diesen Versatzstücken. Was war da für dich der besondere Reiz, sowas zu erzählen?
Ja, der Harun Farocki, der hatte, als ich ihn Mitte der 80er kennenlernte, das ist ein großer Krimi-Leser. Ja, und wir haben, ich weiß nicht, jeder 2000 Krimis zu Hause und haben die auch ausgetauscht wie auf dem Schulhof. Und das ist einer seiner Lieblingsbücher gewesen, und die gab er mir. Und das ist von Hubert Montillier, Der Asche entstiegen. Im Grunde genommen ein Roman, der bestimmt auch Einfluss auf Vertigo von Hitchcock hatte. In dem Roman geht es um eine Überlebende des Holocaust, die, bevor sie nach Paris, das ist ein französischer Roman, das ist ein algerischer Arzt, der das geschrieben hat, der auch Holocaust-Opfer behandelt hat, die auf dem Weg zurück nach Paris in der Schweiz in eine Schönheitsfarm geht, weil sie so zerstört ist und nicht wieder auf den Boulevard der Schönheit mit in ihrer Zerstörung gehen möchte und dort sich operieren lässt. Und diesmal lässt sie sich schön machen. Ja, sie will ihr zweites Leben nach dem Holocaust, will sie schön sein. Und dann geht sie zurück und trifft dort ihren Mann, der sie nicht wiedererkennt, der aber vermutet, dass seine Frau tot ist oder sicher ist, und sie bittet, seine Frau zu spielen, um an die Erbschaft zu kommen. Ich habe also aus diesem Roman nur diese eine Plotlinie genommen. Aber man merkt schon, den großen Unterschied ist, in Deutschland gab es schon lange, lange Zeit keine Boulevards mehr. Überhaupt der Roman und der Film müssen sich unterscheiden, weil wir gar kein Bürgertum in Deutschland mehr hatten. Das ist durch Nationalsozialismus erledigt. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu meinem Film, denn wenn eine deutsche Frau nach Berlin zurückkehrt, sieht Berlin sicherlich anders aus, oder sah anders aus als Paris, nämlich Berlin. Da stand kein Stein mehr auf dem anderen.
Nun hast du eigentlich im Prinzip in diesem Film, auch wenn es jetzt ein historischer Film ist und auch nicht ein Drehbuch von dir, ist ja auch was Neues jetzt, dass du nicht selbst geschrieben hast, trotzdem bestimmte Themen aufgegriffen, die bei dir immer wieder auftauchen. Also in Barbara ist es ist ja auch eine Frau in einer Transformation, die sich entscheiden muss, sich wandeln muss. Gespenster, da wissen wir gar nicht so ganz genau, ob das überhaupt Menschen sind. Diese Frau hier mit diesem fremden, schönen Gesicht ist ja eine Frau auf der Suche nach ihrer eigenen Identität und auch in so einem Schwebezustand. Das ist offenbar etwas, was sich nach wie vor fasziniert, auch bei diesem ja doch für dich ungewöhnlichen Stoff.
Ja, ich habe mich das auch gefragt, weil irgendwie denke ich bei jedem Film, ich mache was völlig anderes, und dann ist das doch nicht immer derselbe Film, aber es gibt Ähnlichkeiten oder Spuren. Ich habe vor ein paar Tagen die Heute-Show gesehen, das gucken wir immer mit den Kindern zusammen, also die Kinder lieben das. Ja. Und da gab es einen Ausschnitt, Sachsen kurz vor der Wahl, und irgend so eine Frau schreit so in Sächsisch in die Kamera rein, das mit den Ausländern und so, und sagt so, ich gehe 6:30 stehe ich vor dem Haus und da kommen 7 oder 8 Ausländer die Straße entlang. Ja. Es wird immer schlimmer. Und da dachte ich mir...
Habe ich auch gesehen.
Ja, stimmt, ja. Ich musste total lachen, weil die Frau offensichtlich, natürlich weiß man, dass Rassismus eine Geisteskrankheit ist, das sieht man an der Frau. Aber darüber hinaus dachte ich mir, über diese Frau kann ich ja keinen Film Film machen. Nur, da kann ich nur eine deutsche 20.15 Uhr Komödie machen und die interessiert mich nicht. Aber die sechs, die die Straße lang gehen, das sind für mich Figuren. Da stelle ich mir vor, die gehen da entlang, Leute hinter Hecken gucken sie an, niemand öffnet ihnen die Tür, keiner will sie. Da finde ich, da hält sich das Kino auf. Das Fernsehen hält sich im Vorgarten der Frau ein bisschen auf.
Jetzt haben wir also diese Geschichte einer Wandlung, aber eben auch einer Suche. Und du hast es schon gesagt, also sie kommt ja mit ihrem Mann zusammen, ohne dass der sie erkennt. Er beutet sie aus, sie erkennt ihn natürlich wieder. Und es entsteht jetzt eine ganz, für dich dann schon ungewöhnliche Situation, finde ich. Denn sehr oft folgst du deinen Figuren auch in ihre Lebenswelten hinein. Also wir gehen mit Barbara ins Krankenhaus, wir gehen in diesen neuen Ort, erkunden den gemeinsam mit ihr. Wir gehen mit deinen Gespenstern in den Tiergarten und sehen die mit anderen Augen, um mal bei diesem einen Film zu bleiben. Hier ist es ja eine Isolation, in die sie hineingerät, weil der Mann sie ja quasi fast gefangen nimmt und versucht jetzt also, sie nach dem Bilde der alten Frau zu formen.
Es hat bei Barbara angefangen. Also wir hatten es gab einen Drehtag bei Barbara, den würde ich mal als überglücklich bezeichnen. Die Dreharbeiten waren schon sehr glücklich, ja, und sehr schön, aber das war ein überglücklicher Tag. Und das war der Labortag, wo die beiden, Ronald Zehrfeld und Nina Hoss, über ein Rembrandt-Bild miteinander sprechen. Da dachte ich mir, was die beiden da so machen mit ihren Blicken, mit ihren Choreografien, ihren Körpern, wie Nina meine Hüfte rausstellt oder der Ronny die Arme verschränkt am Fenster und von der Seite schaut, da dachte ich, die beiden, die könnte ich in dieses entsetzliche Frankenstein-Labor, was es ja im Phönix gibt, das ist ja wie der Keller, wo Frankenstein sich eine Frau baut, aber in diesem Labor versuchen zwei, oder zumindest eine, aber zwei Menschen, die deren Liebe, deren Gefühle zerstört worden sind, versuchen diese Gefühle wieder zu erwecken. Der eine, um damit Geld zu verdienen und die andere, um damit die Liebe wieder zu entdecken.
Also es ist sozusagen immer ein Prinzip von wechselseitiger Projektion in dem Film. Übrigens auch für andere Figuren gilt, dass die immer irgendwie doch was anderes sehen in dem Gegenüber, als es dann vielleicht wirklich ist, wobei wir es ja nicht mal genau wissen. Aber die Reduktion und die Projektion ist so deine Grundmethode, um uns etwas eben zu präsentieren, was eigentlich nicht erzählbar ist.
Ja, das war auch, es war einerseits schwierig, ja, auch für Nina und auch für uns alle, nicht in diese Falle zu tappen, lass es uns doch mal versuchen zu erzählen. Das habe ich natürlich am ersten Drehtag gemacht und vollkommen gescheitert. Ich habe da irgendwo in der Stadt Brandenburg, ja, in der Nähe der Stadt Brandenburg, dieser sehr, sehr schöne Wälder, habe ich die Erschießungen während des Todesmarsches nachgestellt nach Bildern, die ich von der Shoah Foundation habe. Das war alles aus wie richtiges Kino. Und da dachte ich mir, was mache ich hier eigentlich? Ja, das ist ja genau der Scheiß, gegen den ich überhaupt den Film machen wollte auch. Vielleicht muss man das einmal machen. Einmal sich mit dem Virus infizieren, um vielleicht eine gewisse Widerstandsfähigkeit zu entwickeln.
Bei uns zu Gast ist Christian Petzold. Sein neuer Film Phönix ist jetzt gerade in den Kinos angelaufen und erzählt die Geschichte einer Frau, die aus dem KZ zurückkehrt ins Leben, die alles verloren hat, auch ihr Gesicht verloren hat, ihre Identität, die ein neues Gesicht erhält, eine neue Identität und auch einen neuen Weg ins Leben finden muss, der ihm dadurch erschwert wird, dass ein Mann versucht, nämlich ihr Mann, übrigens gespielt von Ronald Zerfeld, sollte man auch endlich mal erwähnen, also der wieder mit Nina Hoss hier zusammenspielt, dass er versucht, sie auszubeuten, ihr Schicksal auszubeuten. Und ist das ein Stoff, du hast es ja schon gesagt, der kommt von einem Kriminalroman, das ist ein Thriller-Stoff, er hat auch Spannungselemente durchaus. Zögert man da vielleicht auch als deutscher Regisseur überhaupt, sich einen solchen Stoff so herzunehmen, mit dieser ganz besonderen, auch filmischen Verantwortung und eben auch so etwas zu inszenieren, das durchaus Züge hat eines Unterhaltungs, spannenden Films?
Ich hatte schon lange gezögert, muss ich sagen. Ich war immer fasziniert. Es ist natürlich so, dass man immer hier, wenn es um 45 geht oder um Holocaust geht, hier immer, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Das hat mich schon interessiert, mal irgendwie anders in diese Welt einzudringen. Und da hatten Harun und ich seit Mitte der 80er schon drüber nachgedacht. Und erst als ich mit Barbara zwei Darsteller hatte, wo ich dachte, die haben so eine Intensität in dem Film und gleichzeitig beginnt in ihnen eine Liebe, ne? Sodass ich dann im nächsten Film die Geschichte erzählen kann, wo eine Liebe schon erstorben ist. Und die Liebe, um die es in Phönix geht, die liegt zwischen diesen beiden Filmen. Mhm. Deswegen dachte ich mir, die beiden gehen in Barbara durch eine Tür und da können wir nicht mitgehen. Bei mir sind sie durch eine Tür wieder rausgekommen und dahinter liegt eben das Lager, ja, und der Nationalsozialismus. Und auch den kann ich nicht erzählen. So hatte ich mir das dann so vorgestellt.
Was du aber immer erzählen kannst, und das ist vielleicht auch was Besonderes und passiert nicht so oft im deutschen Kino, ist nämlich doch eine Geschichte zu erzählen aus der Perspektive des Opfers. Du bist ein Filmfan und jeder hat jetzt auch schon über den Film schreibt, die Bezüge festgestellt zu Keutner zum Beispiel. Es gibt noch einen anderen, finde ich, nämlich zu Staute. Die Mörder sind unter uns. Da gibt es eine Figur, die spielt Hildegard Knef. Die kommt aus dem KZ. Diese Figur Figur spricht nicht einmal über das, was da passiert ist. Die Soldaten lecken alle ihre Wunden und wie furchtbar war alles, was wir durchgemacht haben, die macht sauber. Ich dachte, das ist eigentlich eine Art Fortsetzung dieser Figur. Nina Hoss ist plötzlich Hildegard Knef, die zumindest doch anfängt, die Leute herauszufordern, schon durch ihre bloße Anwesenheit, ohne dass sie spricht.
Das ist interessant. Also ich hatte den Staudte-Film vor vielen Jahren gesehen und habe den vor 2 Jahren nochmal angeschaut, weil ich mich erinnerte, dass dort genauso wie bei Rossellini Berlin wirklich in Trümmern liegt. Ja. Und das nervt mich immer, dass mir immer bei diesen historischen Filmen, dass das immer eigentlich so eine schöne Ruine ist, Berlin.
Ne? Schön
so
ausgeleuchtet.
Schön ausgeleuchtet. Mhm. Dabei ist es war nichts mehr da. Nichts mehr. Und es gibt dieses Bild, wo Hildegard Knef mit dem Arzt durch eine, da denkt man, das könnte ein Western sein. So verwüstet ist die Innenstadt von Berlin. Und nur über Ziegel und Bruchwerk. Dann dachte ich mir, die kommt zurück aus dem Lager. Und sie ist für alle Leute wie ein Engel in dem Film. Ist ganz merkwürdig. Da haben die Deutschen sich eine Heilige, eine überlebende Heilige gebaut. Die Deutschen machen 45 Heimatfilme. Und sie bearbeiten das nicht. Und ich glaube, das ist etwas, worunter wir heute noch leiden. Weswegen wir große Lust haben, Genre zu machen, aber keines haben.
In diesem Film wird eben dieser Versuch unternommen und es wird ja auch gezeigt, auch Christian, das finde ich vielleicht noch wichtig zu betonen, dass eben ihre bloße Anwesenheit dazu führt, dass die Leute sich dazu irgendwie verhalten müssen. Es fragt niemand direkt, was ist eigentlich geschehen, aber man merkt, dass die Leute sich dazu verhalten müssen. Es gibt eine ganz großartige Szene dann an diesem Hausboot, finde ich. Kirsten Block ist das, die also eigentlich durch ihre ständige Verweigerung überhaupt zu fragen und so unheimlich viel ausdrückt von einer ganzen Nation, die eben sich geeinigt hat, wir schweigen jetzt. Also ich denke, das ist das zweite große Thema dieses Films. Das eine ist eben Finden von Identität, Wiederankommen, aber das andere ist eben auch die große, schweigende, damit ja auch verantwortliche Masse.
Ja, das war ein interessanter Drehtag, weil mir erst klar wurde, man schreibt ja manchmal Dinge in ein Drehbuch rein und weiß gar nicht, man ahnt, was sie bedeuten könnten, aber man kann es, man hat es irgendwie manchmal vielleicht wie so eine Komposition, weiß man auch nicht, ob die Melodie was taugt. Und dann drehen wir da und dann steht die Nina, also als Nelly, da plötzlich in dem Biergarten am Müggelsee und alle drehen sich um, die gerade schon so phönixmäßig ihren Biergarten wieder schmürgeln und lackieren und sich rundum bereit machen für die erste Sommersaison, ne? 46 oder so. Und plötzlich entdecken alle die Nelly, also die Nina, die da wirklich wie aus dem Boden, für die, die nicht angekommen ist, sondern die wirklich reinprojiziert ist, wie aus dem Boden gekommen. Und der Mann haut sofort ab. Und diese, die sich sofort ins Haus gehen, das ist so auch im Alltäglichen, diesem konfliktarmen deutschen Männer, die noch 12 Jahre lang einem zugejubelt haben und zum ersten Mal in der Masse eine Stärke empfunden haben und vielleicht auch noch hier eher sicherlich, hat ja sie verraten, sicherlich. Und diese Feigheit, da dachte ich, da hat der Film Umschlag. Bis dahin war Nelly ein Gespenst und sie wusste nicht, wer sie ist. In diesem Moment werden die Deutschen Gespenster.
Harun Farocki hat mitgearbeitet am Drehbuch und ist ja viel zu früh verstorben. Mhm. Insofern ist das jetzt auch ein Erbe von ihm, finde ich, dieser Film. Also eben auch eine Würdigung der Opfer, über die wir viel zu wenig sprechen, weil der Film es wirklich schafft, uns zu zeigen, es ist möglich, Leuten, die man ja versucht hat, die Identität zu rauben, es ist diesen Menschen möglich, die Identität selbst zurückzuerlangen. Denn das war das Ziel der Nazis, nicht? Nummer, gesichtslos, ganz starke Metapher im Film und im Buch. Trotzdem ist es eben diesen Menschen möglich. Es gibt so etwas, was stärker ist im Menschen. Phönix, der Film, ist jetzt bei uns im Kino zu sehen. Die Geschichte in einer Wiedergeburt, einer Auferstehung aus der Asche mit 3 wunderbaren Schauspielern. Wir haben Nina Kunzendorf noch gar nicht erwähnt, die also als gute Freundin, aber eben auch als ganz starker Widerpart in dem Film zu sehen ist Ronald Zerfeld und Nina Hoss, ein weiterer Film von Christian Petzold mit Nina Hoss. Christian, herzlichen Dank.
Dankeschön.
Euer Vater hatte einen letzten Wunsch und den werden wir respektieren. Es wird schwer, es wird unbequem und wir werden uns alle auf die Nerven gehen. Aber für die nächsten 7 Tage seid ihr alle wieder meine Kinder. Und ihr habt alle Hausarbeit.
Ja, das ist einer von 2 Familienfilmen in dieser Woche. Dieser hier, 7 verdammt lange Tage, bietet viele sehr bekannte Schauspieler wie Jane Fonda, Adam Driver, ja, der kommende Jungstar, und Jason Bateman. 4 erwachsene Kinder versammeln sich im Haus des verstorbenen Vaters, um eben nach streng jüdischer Sitte Shiva zu sitzen. 7 lange Tage lang müssen sie gemeinsam trauern, was in dieser wirklich total rücksichtslosen, hochneurotischen, hysterischen Familie zu ständigen, sehr komischen Auseinandersetzungen führt. Vor allem die Mutter, also wunderbar gespielt von Jane Fonda, hat die Kinder und all ihre Probleme ja immer gnadenlos ausgenutzt für ihre Bücher. Sie hat viele erfolgreiche Sexratgeber geschrieben und die Kinder sind damit Teil des öffentlichen Lebens geworden. Man kann sich gut vorstellen, dass in einer solchen Familie genug Munition aufgestapelt wurde, um diese 7 Tage mit Sprengkraft zu erfüllen. Alte Konflikte, nie verheilte Wunden, all das bricht hier auf. Auch die persönlichen Schicksale der Menschen, dieser 4 Kinder, die ganz offensichtlich
offensichtlich nicht begabt sind zum Glücklichsein, aber eben begabt sind zum heftigen Streiten. Eine manchmal überraschend leise Komödie über die Wunden der Vergangenheit, die wieder aufbrechen, und das tut dann richtig weh. In diesem Film 7 verdammt lange Tage von Sean Levy. Manchmal brauchen Filme doch eine ziemliche Zeit, bis sie ihren Weg nach Deutschland finden. Umso schöner ist es dann, wenn sie es doch schaffen. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Anke.
Ja, ich habe es auch hierher geschafft.
Du hast es auch geschafft. Ich bin auch mal sehr erleichtert, wenn du doch mal wieder aufschlägst hier. Also im vergangenen Jahr wohlgemerkt, waren wir doch ziemlich beeindruckt von dem Film Like Father, Like Son. Den haben wir in Cannes gesehen. Dieses Werk und der Regisseur wirft ja immer wieder doch einen ganz besonderen Blick eben auf japanische Familienverhältnisse. Also alle seine Filme erzählen immer von diesem Mikrokosmos Familie. Was sucht er da?
Naja, ich glaube, die Familie ist einfach so die kleinste und wichtigste Einheit in Japan nach wie vor, das Auffangbecken, weil es keinen größeren, sozialeren Zusammenhang einfach gibt. Und deshalb geht er eben immer wieder mit seiner Kamera richtig hier rein in die Familie. Bei Erwisch ging es um die Perspektive eines Scheidungskindes. Mhm. Bei Nobody Knows waren es Kinder, die wurden von ihrer Mutter einfach alleine gelassen. Sie waren 8 bis 12, die Kamera rutschte dann in deren Perspektive und die Nachbarn, keiner hat sich eigentlich um diese Kinder gekümmert und verwahrlosten wirklich immer mehr vor dieser Kamera. Das war schon ein sehr beeindruckender Film. Und in seinem neuen Film lernen wir eigentlich eine ganz intakte japanische Familie kennen. Der Vater arbeitet vielleicht ein bisschen zu viel, ist auch zu ehrgeizig. Er hat einen 6-jährigen Sohn und dann erfährt er auf einmal, das ist gar nicht sein Sohn, sondern 2 Babys sind vertauscht worden während der Geburt und das sagt die Krankenschwester jetzt erst. Und dann gibt es natürlich das Bedürfnis, vielleicht doch den leiblichen Sohn zu sehen. Und die andere Familie ist genauso geschockt und man tauscht die Kinder dann auch aus und ja, versucht dieses Experiment, aber es ist eigentlich, geht das alles nicht auf, oder?
Es sind also 2 Familien, Anke, und die sind ja sehr unterschiedlich, auch was so ihren sozialen Zuschnitt betrifft, ihren Lebenshintergrund. Und fandest du nicht manchmal doch, dass die Zeichnung dieser Familien, so unterschiedlich wie sie sind, dann etwas stereotyp geraten war?
Ja, vielleicht ein bisschen. Natürlich ist der strenge, ehrgeizige Vater vielleicht ein bisschen zu ehrgeizig und vielleicht ist die andere Familie, die haben ja so einen kleinen Elektroladen, ein bisschen zu flippig. Der Mann hat dann auch so irgendwie eher ausgefranste Haare, ist eben ein bisschen legerer gekleidet. Aber ich glaube, dass der Film das auch so ein bisschen braucht, weil er einfach auch so verschiedene Familienkonzepte zeigen möchte und einfach auch zeigen möchte, dass sich Liebe zu Kindern ganz anders entwickeln kann. Also bei der einen strengeren Familie, die es so finanziell auch geschafft hat, ist natürlich so der Sohn der ganze Stolz. Der soll dann natürlich auch irgendwann mal in die Fußstapfen des Vaters gehen. Das merkt man diesem 6-Jährigen schon an, der einen Terminplan hat, der voller ist als meiner. Und dann in dieser anderen Familie geht es eben viel lockerer, anarchistischer zu. Da gibt es eben auch noch 2 Kinder, da ist man mehr eine Clique. Und da haben die Kinder, die laufen eben vielleicht eher so mit und werden auch nicht so gepampert und so. Und ich glaube, deshalb finde ich das schon okay, wie der Film das macht.
Was meinst du, welche Perspektive nimmt der Film eigentlich ein? Also bezieht er Stellung irgendwie?
Es ist interessant, dass du das fragst, weil ich habe den Film nochmal so Revue passieren lassen und es gibt ja so eine urjapanische Einstellung, das ist die totale. Ne? Man geht ja doch immer lieber auf Distanz und lässt so den Leben, den Alltag, so die Dinge zu sich kommen und das macht der Film eben auch, um diese kleinen Nuancen festzuhalten. Also die Frauen sind ja interessanterweise eher Randfiguren, sie sind dann auch immer am Rand und manchmal geht die Kamera dann auch eben ein bisschen auf diese Kinderhöhe und dann sieht man eben die Welt aus den Augen, auch diese fremde Umgebung plötzlich und dann nimmt der Film aber doch vielleicht die Perspektive dieses ehrgeizigen Vaters ein, weil er die Figur ist, die den größten Wandel in diesem Film durchmacht. Aber interessanterweise ist das auch ein Wandel, der eine ganz schöne Utopie für japanische Verhältnisse eigentlich in sich trägt, weil er einfach zeigt, dass sich Familie auch anders definieren kann.
Und obwohl, Anke, das müssen wir am Schluss nochmal sagen, der Film in diese vielen Totalen hat, also eher in der Distanz ist, finde ich, gelingt es ihm doch, uns einzunehmen für diese Figuren. Also man geht mit der Geschichte schon mit und man überlegt auch, was ist jetzt die bessere Lösung für diesen Jungen?
Ja, weil er einfach, der Film lässt sich auf die Unmacht aller Beteiligten ein und er spielt keine Position gegen die andere aus. Also er zeigt beide Lebensmodelle, Familienmodelle gleichberechtigt. Er zeigt eben das Für und Wider für das leibliche Kind. Aber es zeigt eben auch, wie 6 Jahre eben doch ein Familienverbund wachsen lassen und sonst was. Und ich glaube, deshalb kommt man diesen Menschen so nahe, weil man von jedem so ein bisschen was mitbekommen hat.
Und nach eben diesem düsteren, sehr erschütternden Film Nobody Knows, ist das jetzt doch ein Film, trotz der Härte des Konflikts, ist ja schon eine sehr schwere Entscheidung, aber der doch so eine Heiterkeit hat und eine Gelöstheit
hat. Auch eine gewisse
hat.
Leichtigkeit, auch immer so kleine Klaviermusik zwischendurch, damit man als Zuschauer mal kurz zurücktreten kann, reflektieren kann und dann geht die Handlung weiter.
Sagt Anke Lewicke über Like Father, Like Son. Vielen Dank dir. Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Wie ich hoffe, doch mit einigen Empfehlungen für Sie. Ich habe noch einen Fernsehtipp für Sie. Morgen um 18.30 Uhr das Ländermagazin Theodor, also die Wanderung durch Brandenburg, ist diesmal ganz dem Film gewidmet, dem Filmland Brandenburg. Dabei auch ein Interview mit Andreas Dresen über Lothar Bieski, der vor einem Jahr leider tödlich verunglückt ist, den viele in Erinnerung behalten werden als Politiker. Aber er war eben auch ein Mann des Films, was inzwischen vielleicht etwas in Vergessenheit geraten ist. Als Chef der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg hat er für viele Freiräume gesorgt, noch vor der Wende, und seine Studenten zu aufrichtigem Filmschaffen ermutigt. Mehr dazu und zu vielen anderen Geschichten über das Filmland Brandenburg morgen um 18.30 Uhr, Theodor, im rbb-Fernsehen. Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.